Servus und ganz herzlich willkommen zur Episode Nummer 8 von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. We do like Mondays, ist unser Motto, denn wir treffen uns alle zwei Wochen am Montag, um über Eishockey zu sprechen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch meinen Linemate am Mikrofon, Stefan Usdorf, auch heute wieder mit dabei. Grüß dich, Stefan.
Hey, guten Morgen, Ruppi.
Ja, wie geht's dir soweit? Anstrengendes Wochenende. Bei mir hört man es, glaube ich, noch ein bisschen an der Stimme. Viele Tore, viel Redeanteil für mich. Wie war's für dich?
Du, für mich war's sehr solide. Ja, also wie soll ich sagen, langweilig ist unsere Mannschaft nicht. In Köln kommst du nach dem 4-1 zurück, gewinnst das Spiel in der Verlängerung. Gestern führst du 3-0, lässt Düsseldorf zurück ins Spiel zum 3-3. Also die Jungs, die machen Spaß für die Zuschauer und alles. Mich kosten sie Nerven und Haare, aber ansonsten ist alles
gut. Also die Nürnberger Jungs hier heute, ja, nicht nur in Sachen Nerven ein wenig angeschlagen, sondern auch in Sachen Stimme. Ja, ich hoffe, ihr entschuldigt uns das in diesem Fall. Ich habe schon die Inhaltsangabe für euch, also das, was euch heute in Episode Nummer 8 erwartet, den Schlagschuss. Wir wollen natürlich starten mit den Peterka-Festspielen. Es waren die Global Series in München zu Gast, die NHL in Deutschland, darüber ist zu reden. Dann unser zweiter Punkt, Schock in Montreal. Die Canadiens bangen um Patrick Laine, den es da offenbar etwas schlimmer erwischt hat in dem Vorbereitungsspiel. Bringt uns dann schon zu Punkt Nummer 3, Oh Canada. Was reisen denn die 7 Teams aus dem Mutterland des Eishockeys in der kommenden Saison? Wir stehen ja unmittelbar vor dem Start der NHL-Saison 2024-25. Und auch da brennt dann Punkt Nummer 4 auf den Nägeln. Macht es Stanley Cup Champion Florida Panthers noch einmal? Also sprich, kann der amtierende Stanley Cup Champion den Titel verteidigen? Und sollten wir da noch Zeit haben, schauen wir natürlich auch noch auf Mo. Der hat einen Mega-Vertrag unterschrieben, sei der für 7 Jahre und knapp 60 Millionen US-Dollar. Also ich würde sagen, vollgepackt. Auch heute wieder. Wir steigen gleich ein mit dem Blick in den Süden, zumindest von Nürnberg aus, nämlich nach München. Dort war die Global Series zu Gast in der bayerischen Landeshauptstadt und das Ganze zum Grand Opening des SAP Gardens, also eine NHL-Arena in Deutschland sozusagen, brandneu hochgezogen, hatten das Testspiel EHC Red Bull München gegen die Buffalo Sabres. Endstand 0-5, also relativ eindeutig. Aber bevor wir, Stefan, auf das Sportliche kommen, erstmal zum Optischen. Was bei mir definitiv hängen geblieben ist, ist für mich eine der coolsten Entries, also das Ankommen von NHL-Teams überhaupt. Also alle Sabres-Spieler sind in Lederhosen aufgelaufen. Laut JJ Peterka war Tage Thompson am besten gekleidet, weil die Hosen sehr eng saß und auch die Trainer hatten alle einen Tiroler Hut auf. Vor allem Lindy Ruff hat richtig scharf ausgesehen. Ja, wie war's für dich? Also das ist doch mal was anderes.
Das ist was anderes, ja. Hätte mir aber vielleicht gewünscht, dass bei den finanziellen Mitteln, die die Buffalo Sabres haben, dass man vielleicht ein bisschen mehr Geld für eine Lederhose ausgibt, als das, was dann im Endeffekt passiert ist. also wie gesagt, aber im Endeffekt finde ich die Idee sehr gut. Spieler, ja, Respekt ist vielleicht jetzt falsch, aber sie haben Spaß bei der Sache, sie wissen, wo sie sind, sie wissen, was das bedeutet und du gibst halt auch die Möglichkeit, inzwischen diesen Jungs sich auch individuell ein bisschen besser darzustellen, indem sie ihre Persönlichkeit zeigen können. Und das ist nie verkehrt.
Das ist auch sehr, sehr gut gelungen. Sportlich 5-0 war natürlich ein Brett. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass München eines der DL-Top-Teams ist und Buffalo jetzt eigentlich kein Top-Team in der NHL, aber was dann schon ganz klar zu sehen war, ist, dass die Sabres vor allem physisch für mich und auch läuferisch ganz klar überlegen waren. Ist es für dich auch der Hauptunterschied, wenn du die beiden Ligen an sich vergleichst, DEL und NHL?
Das ist eigentlich, ja, es ist schwer miteinander zu vergleichen in dem Sinne. Ich meine, du hast in anderen Phasen bei diesen Spielen auch schon viel, viel engere Ergebnisse gehabt. Ich glaube, Zürich hat vor ein paar Jahren mal sein Vorbereitungsspiel gegen eine NHL-Mannschaft gewonnen. Das kommt immer ganz drauf an, in welchem Zustand befindet sich die NHL-Mannschaft, mit welcher Mannschaft kommt sie überhaupt aufs Eis, sind es die Top-Leute, wird viel probiert, alle diese Dinge. Die Münchner sind mitten im Saisonverlauf, da kommt ein extra Spiel dazu. Das ist mehr, ich glaube, das ist nicht wirklich fair, Entschuldigung, dann die Ligen jetzt aufgrund so eines Spiels miteinander zu vergleichen. Entschuldigung.
Ja, die Stimmen sind angeschlagen, wir haben es gesagt.
Ja, aber natürlich, glaube ich, ist halt einfach alles, ob das jetzt die physische Komponente ist, ob das das Schlittschuhlaufen ist, ob das die technischen Fähigkeiten sind. Das ist alles ein bisschen besser. Wenn du in der NHL spielst, dann gehörst du mal zu den besten 700 Spielern auf dem Planeten dazu. Klar gibt's überall noch den einen oder anderen, der jetzt nicht in der NHL spielt, der aber spielen könnte, aber das ganze Paket Mannschaft, das ist einfach in allen Belangen überlegen und das hat man klar gesehen, ohne dass ich jetzt da den europäischen Mannschaften, in dem Fall München, irgendwas absprechen möchte. Auch in München gibt es Spieler, die Qualität haben oder gehabt haben, in der NHL zu spielen und auch in der NHL gespielt zu haben, aber als Gesamtpaket Mannschaft ist natürlich ein Riesenunterschied da.
Zumal man ja auch sagen muss, dass Buffalo sich wahrlich nicht geschont hat. Also wie ein Freundschaftsspiel sind sie es nicht angegangen, sondern wirklich wie eine Generalprobe vor dem NHL-Saisonstart. Also da waren ein paar richtig knackige Hits auch dabei, dazu dieses aggressive Vorchecking. Also die Sabres haben das schon ernst genommen, hatten am Ende dann auch 5 unterschiedliche Torschützen. Und einer von ihnen, und das macht diese Story einfach so unglaublich märchenhaft, war JJ Peterka. Der hat den Schlusspunkt gesetzt zum 5:0. Und auch da war schön zu sehen, dass die Münchner Fans trotzdem gejubelt haben. Und das war auch für Peterka einfach schön zu sehen. Ein Münchner Junge, der zurückkommt, im NHL-Trikot gegen seinen Ex-Verein spielt und dass die Fans dann jubeln, obwohl er im Sabres-Trikot gegen seine alte Liebe und Heimat München trifft. Das war eben was ganz, ganz Besonderes. Ich habe mal Uka Pekko Luukkonen zugehört. Er hat gesagt, er hat ihn noch nie so lachen sehen wie in diesen Tagen. Und Peterka selbst hat gesagt, es war besser, als er sich irgendwie erträumt hat. Ist es für dich, Stefan, für JJ auch nochmal ein Reifeprozess gewesen, sowas mal mitzumachen? Ich meine, er ist 22 Jahre jung, hat jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommen, auch eine gewisse Verantwortung. Das wird dem Jungen auch nochmal gut tun, jetzt mal abgesehen von den spielerischen Fähigkeiten auf dem Eis.
Das hoffe ich für ihn. Ich meine, im Endeffekt, wenn du dir die Situation anschaust, er dürfte zu Hause in seiner Heimatstadt, in dem neuen Prunkstück der Liga, dürfte mit seiner Mannschaft gegen seinen Heimatclub spielen. Das ist einfach was ganz Besonderes. Ich stelle mir das so vor, als hätte ich in Kaufbeuren damals gegen Kaufbeuren spielen dürfen. Also das ist schwer nachzuvollziehen, was das bedeuten kann oder bedeuten wird für so einen Jungen. JJ hat eine riesen Saison hingelegt letztes Jahr, an der 30-Tore-Marke geknackt, hat sich komplett etabliert. Als Top-6-Stürmer in der NHL ist jemand, auf den die Buffalo Sabres auch bauen, den sie brauchen, um den nächsten Schritt zu machen, endlich wieder in die Playoffs zu kommen. Da ist er absolut ein Riesenteil des Puzzles. Und ich glaube, für ihn vor Familie und Freunden dann so eine Erfahrung machen zu dürfen, ich hoffe sehr, dass ihn das nochmal extra ein bisschen anspornt. Aber ich glaube, so wie ich ihn jetzt in der Vergangenheit kennengelernt habe, ist der JJ nicht jemand, der extra Ansporn braucht, sondern der ist sehr getrieben, auch von innen heraus, sodass dass das für ihn einfach nur, glaube ich, eine schöne Erfahrung war, eine tolle Sache, aber jetzt brennt er darauf, dass die NHL losgeht, glaube ich.
Ich glaube, wie alle Sabres, die übrigens sehr begeistert waren auch von ihrem Besuch in Deutschland, haben auch geschwärmt vom neuen SAP Garden, insbesondere der Kraftraum ist super ausgestattet, die Kabine auch mit LED-Bildschirmen statt Namensschildern, also das habe ich selbst in der NHL so noch nicht gesehen, muss ich sagen. Und sie haben sogar fühlige Banden, also eigentlich ein bisschen drüber, muss ich fast sagen, also die können genau feststellen, wo es einschlägt in den Banden und ich weiß gar nicht, ob ein Trainer irgendwas damit anfangen kann, ich glaube eher nicht, aber es ist auf jeden Fall ein State-of-the-Art-Komplex, den die Münchner da hingestellt haben, also Donnerwetter. Was mich noch interessieren würde, Stefan, ist auch die Bedeutung jetzt nicht nur für JJ, sondern die Bedeutung für das deutsche Eishockey. Wie wichtig ist es denn, dass die NHL hin und wieder auch bei uns Station macht?
Ja, das ist gut für uns. Ich meine, aber es ist ja nicht das erste Mal. Also ich glaube, wir haben in der Vergangenheit, Edmonton war früher mal in Düsseldorf, weiß ich, Tampa Bay war in Berlin, Buffalo war in Berlin gegen LA. Also es passiert schon immer mal wieder was. So alle 2 Jahre oder so ist die NHL zurück in Deutschland. Und das ist gut für uns, klar. Aufgrund dessen, dass es natürlich Eishockey interessanter macht für die breite Masse. Aber das ist auch dem geschuldet, dass wir inzwischen halt einfach also im Falle von Leon Draisaitl einfach einen Superstar in der Liga haben und mit Stützle, mit Peterka, mit Seider jetzt auch Stars haben in der Liga, die eine große Rolle spielen im Tagesgeschäft der NHL und die NHL ist intelligent genug und schlau genug, dass sie diese Stars natürlich dann eben auch vor allem in ihren Heimatorten vermarkten möchte. Du siehst, dass die NHL relativ regelmäßig in Schweden und Finnland ist, weil da sehr große Spieler herkommen und inzwischen sind wir in Deutschland auch so weit, dass man sagen kann, wir sind für die NHL ein extrem interessanter Markt geworden, weil wir hier einfach immer mehr Fans haben, die sich auch die NHL anschauen und da die NHL, was das angeht, natürlich nicht dumm ist, kommt sie öfter nach Deutschland, was uns Eishockey-Fans alle freut.
Und ja, die Fans hier und natürlich auch die NHL-Mannschaften und deren Spieler auch. Also mit JJ hat das jetzt super geklappt in München. Aber wenn ich zurückdenke, als vor 2 Jahren Roman Josi nach Bern zurückgekommen ist, in seine Heimat, was da los war. Also ich glaube, es profitieren tatsächlich alle ein bisschen davon. Das war ja wirklich eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Das war unglaublich, muss ich sagen. Also auch für den Schweizer Markt sehr, sehr interessant. Glaubst du denn, dass es jetzt auch mal wieder wirkliche reguläre Saisonspiele, also nicht deutsche oder Schweizer Mannschaft gegen NHL-Clubs, sondern wirklich ein Eröffnungsspiel in der NHL mal wieder stattfinden wird in Deutschland oder etwa der Schweiz?
Das hoffe ich, aber das ist eine Situation, die man, da müsste man sich wirklich tiefer mit beschäftigen, weil ein Problem, und jetzt bin ich wieder sehr kritisch, aber ein Problem, glaube ich, dass die NHL in Europa ein bisschen hat, ist der Fakt, dass sie mit NHL-Ticketpreisen nach Europa kommen. Und wir beide wissen selber, wie teuer es ist, in Nordamerika zu einem Eishockey-Spiel zu gehen. Wenn ich mit 4 Leuten mir ein NHL-Spiel anschauen will, dann komme ich unter $500 nicht nach Hause. Und der europäische Eishockey-Fan, der bezahlt das nicht. Das ist, das steht bei uns nicht dafür. Das ist eine andere Kultur bei uns. Wir wollen Stehplätze. Wir wollen Fahnen schwenken. Das ist eine andere Art, Eishockey anzuschauen, auch bei uns. Und ein deutscher Eishockey-Fan gibt für ein Eishockeyspiel keine 100 Euro für eine Karte aus oder 120 oder 150 Euro für eine Karte aus. Und sicherlich war der SAP Garden jetzt ausverkauft mit seinen 10.000 Leuten, aber weil es ein neues Stadion ist. Wir haben andere NHL-Spiele in Deutschland gehabt, die in der Vergangenheit nicht ausverkauft waren, weil die Ticketpreise zu hoch sind. Und da müsste man sich einfach tiefer damit beschäftigen, um herauszufinden, macht das Sinn? Wenn jetzt von mir aus die, ja, oder ich will jetzt nicht böse sein, aber wenn's jetzt kommen wir nach Deutschland und es spielen die St. Louis Blues gegen die Utah Hockey Club ohne deutsche Beteiligung. Ich weiß nicht, ob so ein Spiel ausverkauft ist bei uns in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, muss ich da ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, bei der Ansetzung wird schon auch geschaut, dass dann jetzt wie zum Beispiel natürlich in Finnland natürlich auch Finnen dabei sind, ne? Mit den Dallas Stars zum Beispiel, mit den Florida Panthers, was ja Anfang November dann starten wird in Tampere. Also die haben dann natürlich auch einige Finnen an Bord. Andererseits natürlich die Frage, sollte zum Beispiel jetzt Edmonton kommen,
ja,
etwa sogar nach Mannheim oder nach Köln mit Leon Draisaitl. Er hat ja für Mannheim gespielt, ist ja selbst Kölner. Also das hätte natürlich dann schon was. Und dann vielleicht sogar gar noch im Duell mit Tim Stützle. Also das hätte ja, also natürlich dann auch seinen Reiz. Oder es nimmst für die Schweiz die New Jersey Devils, die ja einen großen Kreis an Schweizern haben mit Meyer, Hischier, Siegenthaler, spielt dann gegen die Nashville Predators mit Roman Josi. Also nur als Beispiel. Ich glaube, dass das schon auch ziehen könnte.
Ja, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, wir haben uns damit beschäftigt zu meiner Zeit damals in Berlin, in Zusammenarbeit mit LA natürlich. Und da haben wir viel über diese Situation diskutiert. Und du hast absolut recht. Wenn Leon Draisaitl und Connor McDavid in Köln gegen Tim Stützle spielen, dann ja, ist die Chance, dass das sehr viele Leute sehen wollen, natürlich riesengroß. Aber wenn ich als deutscher Eishockey-Fan zum Eishockey gehe und zahle normalerweise 18 Euro für meine Stehplatzkarte und dann kommt ein Spiel und dann sagt einer zu mir, diese Karte kostet dich jetzt für denselben Platz 125 Euro, dann weiß ich eben nicht, ob das dann, ja, sicherlich einmal vielleicht, aber es ist eine schwierige Situation oder ist in der Vergangenheit schon eine schwierige Situation gewesen. Wir hatten, glaube ich, LA gegen Buffalo damals, reguläres Saisonspiel, war es, glaube ich, oder vorher in Berlin und die Halle war nicht ausverkauft.
Ja, die Herausforderung, die gilt es auf jeden Fall anzugehen. Das ja, ist, glaube ich, unbestritten. Natürlich würden wir uns freuen, nicht nur aus journalistischer Sicht, sondern natürlich auch aus Fansicht, wenn die NHL mal vorbeischauen würde für ein reguläres Saisonspiel, keine Frage. Wir schauen auch übersee und nach Montreal, wenn wir es ganz genau nehmen wollen, denn die Canadiens, die bangen um Patrick Laine. Am Sonntag ist es passiert, ganz schlechte Nachrichten, denn ihr Neuzugang und auch Superstar verletzt sich im Vorbereitungsspiel gegen die Toronto Maple Leafs nach einem Knie-auf-Knie-Check mit Cedric Paré im ersten Drittel. Laine konnte daraufhin sein linkes Bein nicht mehr belasten, musste verletzt raus, ist auch nicht wieder zurückgekehrt, aber damit noch immer nicht genug. Das österreichische Verteidigertalent David Reinbacher hat sich ebenfalls ganz früh im Spiel in seinem ersten Wechsel direkt verletzt nach einem Check an der Bande gegen Marshall Revi. Also es ist doppelt bitter für die Habs, das, was da gerade ja abgelaufen ist in diesem Freundschaftsspiel am Sonntag. Welche Folgen hätte denn eine schwerwiegende Leineverletzung für Montreal, Stefan?
Ja, für Montreal, also für beides. Also für Montreal wäre es mit Sicherheit eine extrem schwierige Situation, da sie schon sehr auf ihn gehofft haben, dass er zurückkommt, für seine alten Stärke zurückfindet und wieder die 30-40 Tore Marke anknackt. Und wenn du dir die Gespräche mit Patrick Laine vor der Saison angehört hast, dann hast du gemerkt, wie sehr er gebrannt hat darauf, wie sehr er sich gefreut hat, an einem historischen Ort wie Montreal Eishockey spielen zu dürfen und wie heiß er war. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt nur seine personelle Situation anschaut und du siehst, dass er in der Vergangenheit sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte, die dann auch zu mentalen Problemen geführt hat, weil er sehr damit arbeiten musste, diese Verletzungen zu überbrücken. Er hat viel Zeit verpasst. Ist das für ihn persönlich meiner Meinung nach auch eine absolute Katastrophe und ich hoffe wirklich sehr für ihn, weil ich mag ihn, er macht mir einen extrem sympathischen Eindruck. Er ist ein Typ, der bei dem ich der Meinung bin, du siehst, wie gerne er eigentlich Eishockey spielt. Aber ich mache mir Sorgen drum, dass wenn das jetzt wieder eine sehr langfristige Verletzung ist, die ihn zurückwirft, dass das große Auswirkungen auf seine Karriere haben könnte. Und ich hoffe, dass das nicht der Fall ist.
Ja, das hoffen wir alle. Er ist ja gerade in seiner finnischen Heimat ein absoluter Rockstar, so berichten das zumindest immer alle Finnen, mit denen man über ja das finnische Eishockey oder die NHLer wie Patrick Laine eben auch spricht. Aber dieser Hit, wir haben noch keine offizielle Diagnose, muss man dazu sagen, aber das sah gar nicht gut aus. Also war ein Kniecheck für mich, zweifelsohne, aber das sah ganz komisch aus. Ich schaue da immer so auf die Knierotation auch drauf, also klar, Ferndiagnosen immer schwierig. Ja. Aber ich befürchte, das könnte schon was Längeres werden.
Also die Situation hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich mochte den Check ehrlich gesagt gar nicht. Es ist passiert. Ich meine, ich will jetzt niemandem böse Absicht unterstellen, aber du hast einfach gemerkt, dass der Spieler seine Position verloren hat. Parry hat seine Position verloren und wollte dann noch irgendwie ein Stückchen von Patrick Laine mitkriegen und hat meiner Meinung nach Klaas Knie rausgestreckt und für mich, ja, ich sag mal so, was ihm danach passiert ist, das wollen wir nie sehen in dem Fall, aber es hat mich jetzt nicht gewundert, dass Montreal extrem frustriert gewesen ist mit seiner Person.
Ja, auch David Reinbacher, hatten wir eingangs erwähnt, hat's auch erwischt. Also wie bitter kann's laufen in einem Vorbereitungsspiel für die Canadiens. Er ist ja ein österreichisches Talent. 19 Jahre jung, wurde im Draft 2023 als Fifth Overall ausgewählt, hat dann die letzte Saison beim EHC Kloten in der Schweiz verbracht, da wurde er auch ausgebildet und auch eigentlich dann zum draftbaren Spieler entwickelt sozusagen und hat dann aufgehört bei der Laval Rocket, das ist das Farmteam der Montreal Canadiens in der AHL. Und auf ihn müssen wir auch mal ganz kurz eingehen, natürlich aus österreichischer Sicht, ganz klar, aber auch, weil er so einen schweren Start hatte in Montreal. Man muss vielleicht auch da mal erklären, mit die polemischsten Medien in der gesamten NHL gibt es in Montreal. Und auch da ging es richtig ab in den Fankreisen. Man hat ihn gedraftet, man war dann sauer auf Reinbacher. Also das muss man sich mal vorstellen, weil man gesagt hat, ja, wie können Sie denn so jemanden an der Stelle draften und haben ihn noch nie spielen sehen? Also da war ich echt überrascht. Du verfolgst natürlich die jungen Talente auch immer, Stefan. Was traust du dem Jungen Österreicher zu?
Ich sage jetzt mal so, wenn ein Spieler wie er an 5 gedraftet wird von einem Verein wie Montreal, dann ist da sehr viel Arbeit in diese Entscheidung mit reingegangen. Und ein Spieler wird nicht einfach an Position 5 im NHL-Draft gezogen, wenn du nicht davon überzeugt bist, dass er ein Spieler werden kann, von dem du hoffentlich 10, 15 Jahre was hast in seiner Position als rechtschießender, solider Verteidiger. Der Fakt, dass er dann in dem Sinne so behandelt wird von Montreal-Fans und alles, das ist leider einfach die Kultur, die wir inzwischen bekommen haben, was Fans angeht im gesamten Sport. Das sind diese Superhelden am Computer, auf Instagram oder sonst irgendwas, die halt der Meinung sind, dass sie sagen können, was sie wollen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen gibt. Es ist so einfach, irgendwas zu schreiben innerhalb von 30 Sekunden, ohne sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen. Keiner von diesen Leuten, wie du gerade eben schon gesagt hast, hat Rheinbacher je spielen sehen vorher, kann sich wirklich auch nur ansatzweise ein qualifiziertes Urteil über diesen Jungen erlauben. Und es ist einfach schade, dass einem 18-jährigen Spieler gleich von Anfang an das Leben so schwer gemacht wird. Ich meine, erinnere dich an die Reaktionen der Detroit Red Wings Fans bei Mo Seider. Da wurde auch teilweise sogar gerufen, schmeißt Eisermann raus, und jetzt auf einmal sagen sie alle, wichtigster Verteidiger, den wir haben, weil halt einfach sofort immer reagiert wird, ohne sich wirklich die Gedanken zu machen. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, dass David Rheinbacher eine gute Entwicklung machen wird und auch irgendwann ganz solider NHL-Spieler werden wird. Aber mein Gott, er hat halt vielleicht ein bisschen einen schwierigen Start aufgrund der Situation in Montreal mit ihrer Historie. Aber ich gehe auch davon aus, Entschuldigung, dass man sich in Montreal auch mental da um ihn kümmern wird und ihm das Leben so einfach wie möglich zu machen.
Ja, die Canadiens sind ja nicht nur in Montreal oder überhaupt in der Provinz Quebec eine Religion. Man kann es anders nicht sagen. Es gibt ja auch sehr viele Habs-Fans in Deutschland. Zuletzt allerdings schwere Zeiten. Sie sind Rekord Stanley Cup Champion, standen auch 2021 noch völlig überraschend im Stanley Cup Final gegen den Tampa Bay Lightning. Aber zuletzt dreimal in Folge überhaupt keine Playoff-Teilnahme. Wie siehst du denn jetzt die Canadiens aufgestellt für die neue Saison?
Ja gut, das wird natürlich jetzt auch davon abhängen, wie es mit Patrick Laine weitergeht. Aber ich glaube schon, dass die Canadiens in den letzten paar Jahren die richtigen Schritte gemacht haben. Sie sind jünger geworden. Sie haben ihren jungen Spielern auch die Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln. Sie haben für mich mit Cole Caulfield, mit Suzuki junge Führungspersönlichkeiten innerhalb der Mannschaft. Sie haben mit Lane Hudson einen unglaublich talentierten Verteidiger, der jetzt dazukommt, von dem sich die Verantwortlichen große Dinge erwarten. Also, und sie haben auch mit Martin St. Louis einen Trainer dazugeholt, der mit dieser neuen Generation hervorragend umgehen kann, der aufgrund seiner eigenen Qualifikation und Historie als Spieler natürlich auch sofort den Respekt der Spieler genießt. An ihn können sie sich noch erinnern. Ihm haben sie noch zugeschaut. Und von daher finde ich schon, dass Montreal sich in die richtige Richtung bewegt und auch dieses Jahr meiner Meinung nach, wenn alles gut läuft für sie, eine Mannschaft ist, die überraschen kann und auch in die Playoffs kommen kann. Sind sie soweit, in den Playoffs eine Rolle zu spielen und vielleicht den Stanley Cup zu gewinnen? Nein, das glaube ich sind sie nicht, aber sie sind auf dem richtigen Weg. Mit ein, zwei Veränderungen und der richtigen Entwicklung der jungen Spieler wird auch Montreal in den nächsten paar Jahren wieder eine Rolle spielen.
Da darf man gespannt hinschauen. Wir müssen über den Publikumsliebling auch noch kurz sprechen, denn ja, er zieht irgendwie so alle Blicke auf sich und das, obwohl er jetzt keiner von diesen jungen Wilden ist oder von diesen Superstars, wie jetzt zum Beispiel eben ein Cole Caulfield. Aber Čechaj heißt der junge Mann. Er ist 1,93 Meter groß, 108 Kilo schwer, trägt den Spitznamen Wi-Fi und das deshalb, weil sein Nachname ja derart wild geschrieben ist, sage ich mal, dass es auch ein WLAN-Passwort sein könnte. Also aber Čechaj ist der Publikumsliebling und mit Florian Čechaj hat er jetzt auch noch seinen Bruder, zumindest jetzt im Vorbereitungscamp mit dabei. Wie siehst du so einen Typen wie aber Čechaj? Kannst du verstehen, dass die Fans in Montreal ihn so sehr verehren?
Verstehen, ja, kann ich. Aufgrund seiner Spielweise ist er natürlich ein Spieler, der Beliebtes, sage ich jetzt mal. Er spielt extrem hart. Er ist mehr oder weniger ihr Tough Guy, der sich auch um das Grobe kümmert, der die Spieler beschützt in dem Sinne. Als Eishockeyspieler an sich, er hat Zeit letztes Jahr in den Miners verbracht, spielt er, glaube ich, keine so große Rolle, sage ich jetzt mal, auf dem Eis für die Montreal Canadiens. Er ist ein klassischer Abräumer, sage ich jetzt mal, 5, 6, 7 Verteidiger für mich, der auch eiszeitmäßig wahrscheinlich eher im unteren Bereich sich befinden wird. Aber er ist ein wichtiger Spieler für die Kabine, er ist ein wichtiger Spieler für das Gefühl der Mannschaft, die Spieler wie Caulfield, wie Newhook, wie Slavkovsky, Suzuki, die fühlen sich beschützt, wenn er auf dem Eis ist. Und wenn er für sie da ist und diese Sorte Spieler brauchst du heutzutage einfach noch, egal ob das gemocht ist oder nicht von den meisten, aber so wird Eishockey einfach noch gespielt und deshalb brauchst du auch Spieler, die dann im Endeffekt fürs Grobe zuständig sind. Du hast gesehen, wie er reagiert hat nach dem Check gegen Patrick Laine. Er war sofort da. Sicherlich hätte man das anders lösen können in dem Fall, aber er hat gezeigt, dass er einfach für seine Jungs einsteht und von daher ist er mit Sicherheit wichtig, was das Gesamtgebilde Montreal Canadiens angeht.
Hockey in Kanada, im Mutterland des Eishockeys, ist ja sowieso nochmal was anderes. In den Medien sowieso, ich würde auch sagen, dass der Druck sehr, sehr hoch ist, insbesondere jetzt in Märkten wie zum Beispiel Toronto oder eben Montreal, haben wir gerade ja schon angesprochen. Und auch die Begeisterung bei den Fans ist einfach nochmal was anderes. Du hast, Stefan, in Nordamerika gelebt, beziehungsweise machst es ja das halbe Jahr, sage ich mal, nach wie vor. Wie würdest du denn sagen, wie groß sind denn die Unterschiede in Sachen Hockey, Begeisterung für Hockey, Drucksituationen und so weiter, wenn du jetzt mal die Länder USA und Kanada vergleichst?
Ja, also eigentlich nicht wirklich miteinander zu vergleichen. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Markt in Amerika, der da ein bisschen hinkommt. Sage ich jetzt mal von mir aus vielleicht Detroit, auch New York, wo Eishockey halt doch eine relativ große Rolle spielt. Aber jetzt an Montreal, an Toronto vor allem, auch Edmonton zurzeit, was die Bedeutung des Eishockeys dort angeht, was auch die Berichterstattung angeht. Ich meine, du musst ja nur mal schauen, es gibt genügend Spieler, die sich irgendwann dagegen entschieden haben, in Kanada zu spielen, weil sie einfach sagen, diese Aufmerksamkeit, die tagtäglich auf sie einprasselt, ist zu viel. Und ich glaube schon, dass du ein bestimmter Spieler sein musst, der damit umgehen kann, wenn dir Paparazzi hinterherfahren, wenn Mitch Marner im Sommer sich im Café trifft mit Greg Berube, um die neue Saison zu besprechen und da 10 Fotografen rumstehen, die Fotos machen, dann sowas passiert da halt in Toronto, sowas passiert dir in St. Louis, in Anaheim oder in Tampa Bay nicht und da musst du schon auch ein besonderer Spieler für sein. Eishockey in Städten wie Montreal, Toronto, auch Ottawa, Edmonton, das ist Religion, Calgary, die Leute leben dafür, die Jungs sind Idole, was das angeht, aber meine inzwischen, wir kennen es ja, ist das genauso, wirst du halt auch unfassbar kritisiert, wenn die Sache nicht so läuft, wie du dir sie vorstellst, wie sich die Fans das vorstellen und es ist mit Sicherheit nicht immer einfach, aber ich sage immer so, du wirst kaum einen Spieler finden, der nicht sagt, wenn du in Kanada spielst und du spielst gut, in einer guten, erfolgreichen Mannschaft, gibt es nichts Besseres auf der Welt. Genauso kann es dir natürlich passieren, wenn du in Kanada Eishockey spielst und du spielst in einer Mannschaft, die nicht erfolgreich ist, dann wird es auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr schwer.
Und was das Thema Erfolg angeht, muss man auch nochmal unterstreichen, der letzte Stanley Cup Champion aus Kanada, Der liegt schon 31 Jahre zurück. Also nochmal 31 Jahre. Das sind mehr als 3 Jahrzehnte. Die Montreal Canadiens waren das 1992-93. Warum haben Teams aus Kanada so eine lange Durststrecke? Nochmal, es ist das Mutterland des Eishockeys.
Ja, ich glaube, das ist viel von dem, was ich gerade eben angesprochen habe. Das ist der Fakt, dass das hört sich jetzt wahnsinnig böse an, also und ich hoffe nicht, dass mir das jemand übel nimmt, aber wenn ich die Wahl habe, sage ich jetzt mal, ich bin Top-Eishockeyspieler in der NHL, ich habe Vertragsangebote vor mir liegen für, sage ich jetzt mal, 8 Millionen Dollar pro Saison. Eins davon ist in Winnipeg und das andere ist in Miami, Florida. Ja, wo gehe ich dann hin? In Miami, Florida bezahle ich dazu auch noch keine Steuern an den Staat. Wie soll ich es erklären? Okay, vielleicht am besten erklärt ist es so. Ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt, an dem Steven Stamkos Free Agent war und seinen neuen Vertrag in Tampa Bay unterschrieben hat, das müsste jetzt 7, 8 Jahre her sein oder so, war die Situation so, um mit demselben Geld nach Hause zu gehen, hätte er in Toronto pro Saison, glaube ich, 3 Millionen Dollar mehr verdienen müssen. Aufgrund von Steuern, Lebensunterhaltungskosten und allen diesen Dingen. Und dann kommen Städte wie Tampa Bay, wie LA, wie Miami eben dazu, wo, ja, sau, du in kurzen Hosen im Golfcart zum Training fährst und gute Mannschaften hast natürlich auch. Und das macht's schwer. Das ist ein bisschen ein unfairer Markt, sage ich jetzt mal. Die kanadischen Mannschaften müssen finanziell sehr viel mehr Geld aufbringen, um den Spielern dasselbe bieten zu können, was sie in anderen Plätzen in Nordamerika bekommen. Und es gibt auch Diskussionen, weil es ist ja auch innerhalb Amerikas so, dass wir Staaten haben, in denen du keine Steuer bezahlst praktisch und in denen du Steuervorteile hast, die du an anderen Plätzen in Nordamerika eben nicht hast. Und das macht es einfacher. Es geht im Endeffekt dann natürlich immer ums Geld. Es geht um Lebensqualität. Und dann kommt halt dazu, dass nicht jeder bereit ist, sich wirklich tagtäglich auf die Finger schauen zu lassen und nach jedem Training mit 15 Reportern reden zu müssen, so wie das in Toronto oder Montreal oder Edmonton der Fall ist. Wie gesagt, da musst du ein besonderer Typ für sein. Aber auf der anderen Seite sage ich halt auch wieder, wenn du dafür in Kanada, stell dir vor, Edmonton Oilers gewinnen nächstes Jahr den Stanley Cup, ja, dann redet man davon, dass irgendwann eine Connor McDavid-Statue vor der Halle steht. Und das ist dann halt auch was ganz Besonderes. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, im Augenblick überwiegen eindeutig die Vorteile für die Teams in den USA. Vor allem, wie gesagt, was die finanzielle Situation und die Lebensqualität angeht. Weil ich will jetzt nicht sagen, in Kanada kann man nicht gut leben, aber ja, wie gesagt, es ist halt immer die Frage, bin ich gerne bei 25 Grad Celsius unterwegs oder bei minus 30? Das ist halt so eine Sache.
In Winnipeg zum Beispiel, wo es solche Temperaturen den ganzen Winter über hat, das Ganze noch mit sehr langen, dunklen Tagen, das ist sicherlich ein Faktor, aber genau deshalb wollen wir diese Episode Nummer 8 auch ein bisschen dem kanadischen Eishockey widmen und da ein bisschen uns die Mannschaften anschauen. Es sind ja 7 an der Zahl. Über Montreal haben wir heute schon gesprochen, über die Edmonton Oilers sehr ausführlich schon in der letzten Ausgabe. Also wer das verpasst hat, gerne nochmal reinhören in Episode Nummer 7. Da ging es um Leon Dreisaitl, seinen neuen Vertrag und die Auswirkungen auf die Edmonton Oilers und wollen unser Namen Schlagschuss so ein bisschen dafür nutzen, um jetzt so ein paar knackige Schlagschüsse zu den verbleibenden Teams noch anzuwenden. Natürlich schauen wir auch drauf, es gibt ja Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in allen diesen Teams. Montreal hatten wir gerade schon mit David Reinbacher. Und ich würde sagen, wir vertrauen mal dem Motto Go West und gehen von Montreal einfach ein bisschen weiter. Die Spieler fahren übrigens auch mit dem Zug hin und her, wenn sie aufeinandertreffen. Nämlich nach Ottawa, die Ottawa Senators. Da ist unser Deutschland-Export Tim Stützle, der da absoluter Topspieler ist. Königstransfer der Senators ist Linus Ullmark, Torwart, der aus Boston gekommen ist. Sehr interessant in Ottawa die Center-Tiefe, würde ich sagen, mit Stützle, Norris, Pinto und Greig. Und für mich die Frage zum Tage, endet die Playoff-Durststrecke der Ottawa Senators, die ja schon seit 2017 ist, also 7 Jahre jetzt schon ohne Playoffs, endet die jetzt endlich im Frühjahr 2025, Stefan?
Ich glaube, sie haben eine relativ gute Chance, weil sie meiner Meinung nach eben auf der Torwartposition endlich reagiert haben. Linus Ullmark hat vor 2 Jahren, glaube ich, noch die Vezina Trophy als bester Torhüter der Liga gewonnen mit Boston. Er ist ein Top-Mann Und er ist im Endeffekt genau das, was die Ottawa Senators gebraucht haben. Der Besitzer hat sich geändert. Es gab viel Tumult in der Vergangenheit, was die Organisation angeht. Jeder ist unzufrieden mit dem Standort des Stadions in Ottawa. Es ist inzwischen werden konkrete Pläne gemacht, ein neues Stadion zu bauen mitten in der Stadt, was dem Ganzen dann hoffentlich nochmal mehr positive Energie verleiht. Von der Mannschaft her, alleine von ihren Spielern her, müssen sie dieses Jahr in die Playoffs rankratzen und müssen eigentlich auch reinkommen. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die für die Zukunft gebaut ist. Klar, sicherlich, du hast mit Chabot, du hast mit Sanderson, du hast mit Batherson, mit Stütze natürlich, mit Josh Norris, Pinto und Tkachuk hast du absolute Topspieler im besten Alter, die jetzt aber so wirklich jetzt Mitte 20 in eine Phase kommen, wo du sagst, okay, jetzt ist es absolut Zeit, jetzt müsst ihr liefern. Wir müssen in die Playoffs kommen mit dieser Mannschaft, mit dem Geld, was ausgegeben wird. Das ist eine Mannschaft, die am Salary Cap Limit arbeitet, und da muss was passieren dieses Jahr. Das ist kein Thema. Sonst wächst der Druck auf allen Beteiligten. Klar, ist Trainer gewechselt worden, es ist GM gewechselt worden, neuer Besitzer ist da, aber die Jungs wollen jetzt Erfolg sehen. Die wollen den nächsten Schritt sehen, und ich glaube, Ottawa ist für mich eine Mannschaft, die mit sehr viel Druck in die neue Saison geht, weil sie liefern muss.
Dann spiele ich jetzt gleich mal den Pass für den One-Timer zum Schlagschuss auf dich, Stefan. Besser oder schlechter? Die Ottawa Senators, letzte Saison 7. in der Atlantic Division, nur 78 Punkte. Ich glaube, da sind wir uns einig, es wird besser, oder?
Ich sage besser aufgrund von Linus Ullmark und dem Fakt, dass ich davon ausgehe, dass die Spieler wie Tkachuk, Stützle, Pinto, Norris, wenn er gesund bleiben kann, Batherson, Sanderson, Chabot, alles Spieler sind, die noch entwicklungsfähig sind, die noch nicht an ihrem Zenit angekommen sind, und von daher gehe ich davon aus, dass sie besser sind als letzte Saison, und ich hoffe sehr, sie in den Playoffs zu sehen, weil es eine Mannschaft ist, die mir gefällt mit ihrer Art und Weise, wie sie Eishockey spielt. Das ist eine junge Mannschaft, ich will jetzt nicht sagen wild, aber eine Mannschaft, die attraktives Eishockey spielt, die gerne offensives Eishockey spielt. Ich schaue ihnen gerne zu und ich hoffe deshalb sehr, dass sie dieses Jahr wieder in die Playoffs kommen.
Wir reisen gedanklich weiter Richtung Westen, von der Bundesstaatengrenze Ontario und Quebec weiter nach Toronto in Ontario. Da spielen die Toronto Maple Leafs in. Wir hatten es gesagt, einen der härtesten Märkte, was Eishockey angeht. Auch da der kurze Steckbrief zu den Maple Leafs. Königstransfer in diesem Sommer. Gar nicht so leicht. Ich hätte da zwei Kandidaten zur Auswahl und beides sind Verteidiger. Chris Tanev und Oliver Ekman-Larsson. Bin dann gleich auf deine Meinung gespannt, Stefan. Sehr interessant bei den Leafs. Der Kern, insbesondere im Sturm, ist zusammengeblieben. Da gab es ja in der Offseason viele Diskussionen. Matthews, Marner, Nylander, Tavares, sollen die zusammenbleiben? Müssen nicht zwei oder einer von diesen Vieren gehen? Am Ende ist man so zusammengeblieben und Matthews ist der neue Kapitän, hat das Amt sozusagen von Tavares übernommen. Und die Frage zum Tage, ist man im Tor genug aufgestellt? Der Sturm ist super, aber sind es die Torhüter auch? Joseph Woll, der eingeplante Starter, sehr verletzungsanfällig. Und dahinter haben sie mit Anthony Stolarz und Matt Murray ja jetzt auch keinen Torhüter aus der obersten Schublade. Also sind sie im Tor gut genug, Stefan?
Also nicht, um ihr ultimatives Ziel zu erreichen für mich. Die Toronto Maple Leafs sind eine Mannschaft, die sich selber und auch in der Öffentlichkeit mehr oder weniger nur am Stanley Cup messen lässt. Alles andere ist mit dieser Gruppe eine Enttäuschung und dafür haben sie für mich nicht den richtigen Torwart. Ich glaube nicht, dass Joseph Woll zum jetzigen Zeitpunkt schon gezeigt hat, dass er eine Mannschaft so weit führen kann. Wie du gesagt hast, der ist sehr anfällig, was Verletzungen angeht. Und Matt Murray, weiß ich nicht, ob der noch jemals zurückkommt. Der hat die letzte Saison überhaupt nicht gespielt. Nach Operation in Stolarz ist ein solider zweiter Torwart für mich, aber nicht ansatzweise gut genug, um die Nummer eins zu übernehmen. Dann hast du eben die andere Frage, wenn du dein ganzes Geld mehr oder weniger für vier Stürmer ausgibst, ist genug da, um sie rum aufzubauen. Und John Tavares ist kommt in die Jahre, es ist klar, aber ist immer noch ein sehr solider Eishockeyspieler. Mitch Marner und Nylander und Matthews sind drei der absoluten Top-Stürmer in der NHL. Da brauchen wir nicht diskutieren. Austin Matthews ist der beste reine Torjäger in der NHL, der immer für 50 Tore gut ist und das auch tut. Aber die Frage wird sein, wo kommt der Rest her? Spieler wie Matthew Nyes, Pontus Holmberg, McCann, Nick Robertson muss den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Das sind die Spieler, die um sie herum helfen müssen. Weil, wie gesagt, du kannst eben nicht nur mit deinen drei oder vier Leuten spielen, sondern die brauchen Hilfe. Genauso wie das auch bei den Edmonton Oilers der Fall war, brauchen sie Hilfe in der Tiefe. Und da wird sich zeigen, ob sie genug tun konnten dieses Jahr. Mitch Marner ist ein Spieler, der in Toronto eigentlich grundsätzlich für alles Schlechte verantwortlich gemacht wird, was völlig meiner Meinung nach völliger Quatsch ist. Er ist ein hervorragender Spieler, einer der besten Rechtsaußen in der NHL, der eigentlich immer produziert und auch in den Playoffs produziert, aber ich meine, das ist halt nun mal so eine Sache. Das ist vergleichbar mit Deutschland Fußball, Bayern München, solche Vereine. Da wird alles unter die Lupe gelegt und du musst dir halt bewusst sein, wenn du ein Spieler bist an so einem Ort wie Toronto, der zu den Top-Verdienern gehört, dann wirst du auch anders gemessen. Und wie lange diese Jungs sich das noch antun wollen, wird sich zeigen. Für mich eine Mannschaft, klar, Playoffs, da darf gar kein Thema sein, aber ich sehe einfach nicht genug, um im Endeffekt den nächsten Schritt zu gehen und und den Stanley Cup zu gewinnen. Dafür ist die Mannschaft für mich nicht breit genug aufgestellt.
Letztes Jahr die 100-Punkte-Marke geknackt. 102 waren es am Ende, Position 3 in der Atlantic Division. Und dann, ja, das so oft zitierte Erstrunden aus in den Stanley Cup Playoffs, 3-4 gegen die Boston Bruins. Also das heißt, besser oder schlechter als Runde 1 nächstes Jahr?
Ja gut, kommt natürlich auch immer dazu, dass aufgrund der Division und alles sie eigentlich immer mit einem sehr schweren Gegner enden in der ersten Runde. Ich glaube, dass sie aus der ersten Runde rauskommen dieses Jahr, aber viel mehr traue ich ihnen dann nicht.
Dann gehen wir weiter, müssen jetzt ein ordentliches Stück reisen nach Manitoba. Dort spielen die Winnipeg Jets und haben da einen in der Heimat sehr, sehr beliebten Schweizer, auch ich schaue ihm unglaublich gern beim Eishockeyspielen zu, Nino Niederreiter, einer, der alles kann, den kannst du eigentlich in keine Schublade stecken, ist Power Forward, ist Scharfschütze, ist Spielmacher, ist Arbeiter, also El Nino kann wirklich alles. Königstransfer bei den Winnipeg Jets gar nicht so leicht zu finden, muss ich sagen. Ich bin am Ende beim Backup-Goalie gelandet, bei Kaapo Kekkonen. Das spricht sehr dafür, dass sie nicht sehr gut eingekauft haben und dafür aber viele gute Spieler verloren haben, unter anderem nämlich Brandon Dillon, Nate Schmidt, Sean Monahan. Nur so viel dazu. Und deswegen meine Frage zum Tage betrifft dann mögliche Playoffs, denn Connor Hellebuck war in der Hauptrunde der Top-Torhüter in der gesamten Liga und in den Playoffs sind seine Statistiken dann komplett in den Keller gerauscht. Also die große Frage, kann Connor Hellebuck auch Playoffs?
Ja, das kann er. Ich glaube sicherlich, du hast die Zahlen der letzten Saison haben das nicht gezeigt. Das ist ganz klar, aber da gehört immer sehr viel mehr dazu, als nur zu sagen, der kann oder der kann nicht. Connor Hellebuck ist einer der absoluten Top-Torhüter in der NHL. Und der kann auch Playoffs. Ich glaube, Winnipeg ist eine Mannschaft, die sehr auf Kontinuität baut. Es sind sehr viele Spieler dabei, die schon lange in Winnipeg spielen. Die Mannschaft ist gewachsen in sich und meiner Meinung nach eine Mannschaft, die auch sehr, sehr, die immer sehr unangenehm ist, gegen sie zu spielen, die ein bisschen was von allem hat. Ich glaube, Nino Niederreiter ist so ein bisschen das perfekte Beispiel dafür, wie diese Mannschaft funktioniert. Sie ist eine Mannschaft, die mit Perfetti, Scheifele, Ehlers, Kyle Connor Spieler hat, die offensiv absolute Top-Qualitäten haben. Kyle Connor für mich einer der unterbewertesten Spieler der ganzen NHL, die aber genauso gut mit Lowry, mit Niederreiter, mit anderen Spielern auch hart spielen können, die unter die Haut gehen können, arbeiten können, sage ich jetzt mal. Und für mich eine Mannschaft, die so ein bisschen was von allem hat. nicht wirklich irgendwas dabei ist, was sie extrem gut können, aber dann auch nicht wirklich wirkliche Schwächen hat, sage ich jetzt mal. Und ich glaube schon, dass auch die Winnipeg Jets dieses Jahr wieder in die Playoffs kommen werden. Wie gesagt, ich glaube, ich traue ihnen in den Playoffs nicht sehr viel zu. Das wird dann natürlich auch sehr viel von Connor Hellebuck abhängen, sage ich jetzt mal, wie gut er dann dort spielen kann. Er ist eindeutig in der Lage dazu, aber es ist eine Mannschaft, die für mich mit Sicherheit einen der unteren Playoff-Plätze belegen wird, aber was danach passiert, dafür glaube ich, sind sie dann doch nicht, da fehlt es dann einfach an Qualität, um einen langen Lauf in den Playoffs haben zu können.
Letztes Jahr für mich eines der Überraschungsteams, zumindest in der Hauptrunde, also die Winnipeg Jets, Zweiter in der so starken Central Division, wer da mitgespielt hat, also da war Dallas ja mit dabei, Colorado war mit dabei und sie haben trotzdem 110 Punkte sammeln können. In der ersten Playoff-Runde war dann Schluss, auch keine Schande, 1-4 gegen die Avalanche. Deswegen schneller Schlagschuss von dir, Stefan. Besser oder schlechter jetzt in der kommenden Saison als Runde 1?
Gleich. Also ich glaube, die Winnipeg Jets sind in dem Sinne gleich besetzt. Ich traue ihnen nicht viel mehr zu, als nur in die Playoffs zu kommen, aber ich glaube, sie sind auf jeden Fall gut genug, um reinzukommen. Viel wird davon abhängen, wie gesund sie bleiben können während der regulären Saison. Für mich sind sie eine Playoff-Mannschaft, aber in den Playoffs selber traue ich ihnen nicht sehr viel zu.
Wir fliegen weiter in die Provinz Alberta. Da spielen gleich zwei Mannschaften. Wir starten in dem eher südlich gelegenen Calgary. Dort spielen die Calgary Flames. Ihr Königstransfer auch gar nicht so leicht zu finden. Ich würde sagen, Stürmer, Power Forward Anthony Mantha. Interessant bei den Flames. Startet da sowas wie ein Rebuild? Ich meine, sie haben immerhin Stammtorwart Jacob Markström nach New Jersey abgegeben. Der fängt künftig für die Devils. Und das bringt mich auch zur Frage zum Tage. Was kann dieser Kader noch reißen und erleben wir jetzt eine etwas längere Playoffs-Durchstrecke aufgrund eines Rebuilds in Calgary?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die Calgary Flames sind an einem Punkt angekommen. Sie haben jetzt gerade, glaube ich, Pläne für eine neue Halle bekommen. Der gute alte Saddle Dome der ist gebaut worden, 88 für die Olympiade in Calgary, hat ausgedient. Es wird eine neue Halle gebaut. Und wenn man in diese neue Halle zieht, glaube ich, sollte man sich jetzt Gedanken drüber machen, sich zu verjüngen, viel an junger Qualität dazu zu gewinnen. Die Mannschaft, so wie sie jetzt im Augenblick dasteht, ist für mich keine Playoff-Mannschaft. Der fehlt an Qualität, der fehlt an Tiefe. Und ich glaube, Calgary ist an einem Punkt, wo man sich ernsthafte Gedanken darüber machen sollte, auch im Laufe der Saison Spieler wie Nazem Kadri, vielleicht sogar Jonathan Huberdeau, was mit seinem Vertrag unfassbar schwer werden wird, den zu traden, aber Rasmus Anderson, solche Spieler sollte man sich Gedanken machen, sie vielleicht zu tauschen, um junge Spieler dazu zu bekommen, viele Draftpicks dazu zu bekommen, um einen Rebuild zu starten. Ich glaube, so wie die Mannschaft im Augenblick dasteht, hat sie keine Chance auf die Playoffs oder keine Chance, wirklich etwas zu bewegen. Und wenn man so weitermacht, sage ich jetzt einmal, wird es nur schlechter werden. In der NHL funktioniert es einfach so, dass du alle paar Jahre einfach mal wieder von vorne anfangen musst aufgrund der, sage ich jetzt mal, Art und Weise, wie dort das Geschäft abgeht mit dem Draft, mit Verträgen, mit allem drum und dran. Und ich glaube, Calgary ist an einem Punkt angelangt, wo sie sagen sollten, meiner Meinung nach, okay, wir fangen von vorne an, wir müssen jetzt einfach mal, hört sich böse an, aber wir müssen jetzt einfach mal 3-4 Jahre richtig schlecht sein, um hochdraften zu können, um uns neu, jung aufzustellen, Spieler zu holen durch den Draft, von denen wir wissen, dass sie dann auch die nächsten 7, 8, 9 Jahre bei uns sind, um die wir aufbauen können. Und dann sollten sie von vorne anfangen.
In der Vorsaison Fünfter in der für mich schwächsten Division aller vier in der NHL. So, jetzt habe auch ich das richtig rumgeordnet. 81 Punkte waren es dann am Ende. Ich glaube, kurz und knackig, wir sind uns einig, Stefan, es wird schlechter in Calgary.
Ich glaube schon, ja.
Dann lass uns nach Norden schauen, einfach mal die Autobahn Richtung Norden hoch, dann geht's nach Edmonton. Die Edmonton Oilers, wir haben nochmal in der letzten Ausgabe schon ganz ausführlich über die Oilers gesprochen. Unser Superstar Leon Draisaitl, ganz klar. Königstransfer, auch da schwer einzuordnen. Jeff Skinner aus Buffalo, für mich so vielleicht sogar ein kleines bisschen vor. Victor Arvidsson von den LA Kings. Interessant, Gehaltsspielraum ist ausgereizt. Die ersten Spieler mussten auch schon gehen, auch darüber haben wir schon gesprochen. Und deswegen meine Frage zum Tage jetzt für den schnellen Schlagschuss hier und heute. Wie hoch oder wie groß glaubst du denn, Stefan, ist denn der Titelhunger nach diesem ja so knapp verlorenen Stanley Cup Finale jetzt vor ein paar Monaten? Wie groß ist wirklich dieser unglaubliche Wille, ja den letzten Schritt jetzt auch noch zu gehen?
Ja, ich glaube, der ist am Maximum angelangt, sage ich jetzt mal. Für die Edmonton Oilers zählt dieses Jahr nur der Stanley Cup. Alles andere wäre mit Sicherheit eine Enttäuschung. Sie sind für mich auf dem Papier besser geworden als letzte Saison mit den Verpflichtungen von Skinner und Arvidsson, aber vor allem mit dem Fakt, dass sie Spieler wie Henrik, wie Janmark halten konnten. Podkolzin ist von Vancouver dazugekommen, ist auch erst 23 Jahre alt, ist für mich ein Spieler, der hoffentlich die Lücke schließen kann, die durch den Abgang von jetzt fällt mir der Name kurz nicht ein, der Spieler, der von St. Louis, Holloway, genau, nein, der Stürmer Holloway, der nach St. Louis gewechselt ist, ich glaube, der kann damit abgefangen werden. Hyman kommt von seinen 50 Toren, Draisaitl und McDavid brauchen wir nicht besprechen, das sind zwei der besten in der Liga. Connor Brown geht hoffentlich komplett gesund in die Saison, hat nach einer schweren Knieverletzung letztes Jahr anfangs erhebliche Probleme gehabt, aber ist dann in den Playoffs wirklich zu einem absoluten wichtigen Spieler gereift und für mich besser aufgestellt als letztes Jahr. Es zählt nur der Stanley Cup. Du siehst es daran, dass die Edmonton Oilers die älteste Mannschaft der Liga sind. Mit einem Schnitt von über 30 Jahren ist es eine extrem alte Mannschaft. Die Mannschaft ist gebaut, um in dieser Saison den Stanley Cup zu gewinnen, nichts anderes. Und alles andere wäre, glaube ich, für diese Mannschaft auch eine Enttäuschung für sie persönlich. Wir wissen alle, wie schwer es ist, den Stanley Cup zu gewinnen. Von daher zu viele gute Mannschaften in der Liga, kann man nie sagen, dass man schlecht spielt, wenn man den Stanley Cup nicht gewinnt. Aber ich glaube, von der mentalen Einstellung her, von dem Fakt, dass man Spiel 7 mit einem Tor verloren hat und dass man einfach den besten Eishockeyspieler auf dem Planeten in der Mannschaft hat, zählt für die Edmonton Oilers nur der Stanley Cup.
In der Vorsaison 104 Punkte, Zweiter in der Pacific Division und das trotz eines Horrorstarts in dieser Saison. Also die waren ja in den ersten 10, 11 Spielen nur wenig besser als meine desaströsen San Jose Sharks, das muss man immer mal wieder dazu sagen. Stanley Cup Final hatten wir angesprochen, sind fast bis zum Schluss durchmarschiert, am Ende Spiel 7 verloren, ein 3-4 in der Serie gegen die Florida Panthers. Besser oder schlechter können wir eigentlich gar nicht fragen, wenn du zweitbeste Mannschaft, wenn du Vizemeister bist. Also meine einzige Frage betreffend den Edmonton Oilers ist, klappt's oder klappt's nicht mit dem Titel?
Ich hoffe, dass es klappt. Ich hoffe, dass für das Eishockey an sich, für die NHL wäre es sehr, sehr gut, wenn eine Mannschaft wie aus Kanada und Edmonton den Stanley Cup gewinnen könnte. Edmonton hat sich unfassbar gewandelt, auch mit ihrem neuen Stadion und mit dem Fakt, dass sie den besten Spieler der Welt in ihrer Mannschaft haben, ist Edmonton inzwischen eine Anlaufstelle geworden für Free Agents. Spieler wollen dort spielen, weil sie das Potenzial der Mannschaft sehen. Natürlich würde mich das wahnsinnig freuen, wie wenn Spieler wie Leon Draisaitl auch den Stanley Cup gewinnen könnte. Jeder Deutsche, der den Stanley Cup gewinnt, ist toll für uns und würde mich freuen, aber auch für die gesamte Karriere eines Leon Draisaitl und eines Connor McDavid. Glaube ich, wäre es gut fürs Eishockey allgemein, wenn die besten Spieler dann auch Erfolg haben.
Wir sind damit schon an der Westküste angekommen, denn Vancouver ist unsere letzte Station an unserem Kanada-Preview. Dort spielen die Vancouver Canucks in der wärmsten Stadt in Kanada und ich muss es einfach nochmal dazu sagen, für mich auch die schönste Großstadt in Kanada. Die Canucks haben mit Pio Suter einen Schweizer an Bord. Ihr Königstransfer ist Stürmer Jake DeBrusk. Interessant ist, sie haben mehr Tiefe im Sturm bekommen jetzt über den Sommer. Für mich auch an der Geschwindigkeit gedreht. Also es ist mehr Speed im Kader. Und die Frage zum Tage von meiner Seite ist die Erwartungshaltung aus dem letzten Jahr. Man ist ja doch Erster geworden in der Pacific Division, hat es bis in die zweite Runde gegen die Edmonton Oilers geschafft. Also ist diese neue Erwartungshaltung in Vancouver eine Last für das neue Jahr?
Sie kann es ganz schnell werden. Wir reden hier wieder logischerweise über den kanadischen Markt und Vancouver ist nicht der einfachste Platz der Welt, um Eishockey zu spielen, wenn es nicht gut läuft. Die Mannschaft hat letztes Jahr eine hervorragende Saison gespielt. Ich glaube, riesengroßen Anteil daran hatte ihr neuer Trainer Rick Tocchet, der einfach genau den richtigen Weg gefunden hat und die richtige Ansprache gefunden hat, um diese Mannschaft in die richtige Bahn zu lenken. Quinn Hughes hat eine Wahnsinnssaison gespielt hinten drin, ist auch erst 24 Jahre alt, ein absoluter Superstar in der Liga. Was die Verteidigung angeht, sie sind größer geworden mit Desharnais dazu, den sie aus Edmonton dazugeholt haben. Und im Sturm haben sie unglaublich viel Qualität mit Patterson, mit JT Miller, mit DeBrusk, der dazugekommen ist. Brock Besser ist ein Mann, der Tore machen kann. Für mich hochinteressant Daniel Sprong, der dazugekommen ist, ein Spieler, der in den letzten paar Jahren nie über eine Position in der vierten Reihe herauskommt, aber mit dieser Position und mit dieser Eiszeit, die er da bekommt, jedes Mal in der Lage ist, 20 Tore zu machen. Ein unglaublich effektiver Eishockeyspieler, der sehr, sehr helfen kann. Ich glaube, auch Kiefer Sherwood ist ein Spieler, der dazukommt, der seine Rolle ganz genau kennt, vierte Reihe, Energie, körperbetontes Eishockey, Unterzahlspezialist, ein Spieler, von dem man, der weiß, was er zu tun hat, um in der Liga zu bleiben und Erfolg zu haben. Und ich glaube, sie haben eine tolle Mischung gefunden. Sie haben auch junge Spieler mit Höglander, der noch am Anfang seiner Entwicklung steht. Das ist im Großen und Ganzen eine sehr talentierte, gute Mannschaft mit einer guten Mischung, die halt in einer sehr schwierigen Division spielt und da das kostet unglaublich viel Energie, in so einer Division oben dran zu bleiben und da wird man sehen, was passiert. Also für mich eine Mannschaft, die je nachdem, müssen wir auch noch ansprechen, was auf der Torhüterposition passiert. Thatcher Demko ist die klare Nummer 1, hervorragender Torhüter, hat aber extreme gesundheitliche Probleme, ist eben auch im Augenblick nicht aktiv im Camp. Man muss abwarten, was da passiert. Arthur Seelofs kam letztes Jahr in den Playoffs rein mit 23, der Lette, und hat hervorragend gespielt. Kann er den Großteil der Saison übernehmen, wenn Demko eben nicht fit ist? Da muss man noch ein bisschen abwarten, was sich da entwickelt. Aber mit Sicherheit eine Playoff-Mannschaft, mit Sicherheit eine Mannschaft, die auch in den Playoffs was bewegen kann, den einen oder anderen ärgern kann. Aber dafür müssen dann eben auch Leute wie vor allem Elias Patterson den nächsten Schritt in den Playoffs gehen, den er letztes Jahr nicht gegangen ist. Da war er eigentlich, also schwach will ich jetzt nicht sagen, wenn du in den NHL Playoffs spielst, bist du kein schlechter Eishockeyspieler, aber er hat die Erwartungen, die in ihn gesetzt worden sind, in der wichtigsten Phase der Saison letztes Jahr nicht erfüllt. Aber er ist 25 Jahre alt und hat mit Sicherheit dazugelernt. Also ich bin sehr gespannt auf die Vancouver Canucks.
109 Punkte in der Vorsaison, Spitzenreiter Pacific Division und dann, wie gesagt, das Zweitrunden aus, knapp auch da, 3-4, also 7 Spiele gegen die Edmonton Oilers und deswegen auch hier wieder die Frage, besser oder schlechter?
Für mich besser, weil sie noch junge Spieler im Sturm haben, die noch weiter gehen in ihre Entwicklung. Wie gesagt, die Erfahrung der Playoffs für Elias Patterson zum Beispiel werden mit Sicherheit helfen. JT Miller spielt seit 2-3 Jahren wirklich auf sehr hohem, sehr hohem Niveau. Und auch ein Spieler wie Jake DeBrusk wird ihnen mit Sicherheit weiterhelfen. Quinn Hughes ist 24 Jahre alt und hat, glaube ich, letztes Jahr die Norris Trophy gewonnen. Also auch da wird sich noch einiges ins Positive bewegen, allein aufgrund des Alters. Und deshalb sind sie für mich besser als letztes Jahr.
Dann machen wir den größtmöglichen Sprung, zumindest geografisch jetzt ganz zum Schluss, nämlich aus dem Nordwesten Kanadas in den Südosten der USA. Denn wir haben noch eine Frage offen. Können die Florida Panthers den Titel, also den Stanley Cup, in der kommenden Saison verteidigen? Das Team aus dem Sunshine State hat ganz schön Personal verloren, also auch ganz wichtige Spieler, zum Beispiel die Verteidiger Brandt Montour, Oliver Ekman-Larsen nicht mehr dabei im Sturm, Wladimir Tarasenko, aber dann eben auch so ja durchaus wichtige Jungs auf dem Weg zum Titel, wie Kevin Steenlund, Ryan Lomberg, Nick Cousins ist weg, Stephen Lawrence und Kyle Okposo hat seine Karriere auch noch beendet. Neu dazugekommen, und da würde ich sagen, das hat nicht so ganz so gut funktioniert, das wieder aufzufangen. Adam Boqvist, Nate Schmidt hinten, vorne Jesper Boqvist und Thomas Nožek. Ja, und sie hatten letzte Saison auch noch so ein bisschen den mentalen Vorteil. Also sie hatten dieses Unfinished Business, so, ja, wir sind knapp gescheitert an den Vegas Golden Knights, deswegen sind wir jetzt super hungrig auf die neue Saison, wollen jetzt das, was wir nicht geschafft haben, zu Ende bringen. Und in der Saison hat sich vielleicht schon so ein gewisses Sättigungsgefühl eingestellt. Also mit all diesen Sachen, wie siehst du die Florida Panthers aufgestellt jetzt für die neue Saison? Und können sie das Ganze nochmal wiederholen? Can Florida repeat?
Ja, die Qualität der Mannschaft, der Charakter der Mannschaft für mich in den wichtigsten Positionen gleich geblieben, und von daher glaube ich, dass genügend Qualität da ist, um möglicherweise wieder den Stanley Cup zu gewinnen. Wo ich mir einfach die größten Sorgen mache, ist der Fakt, dass keine Mannschaft in den letzten zwei Jahren mehr Eishockey gespielt hat als die Florida Panthers. Und wie hart es ist, den Stanley Cup zu gewinnen, und wie viel Energie und körperliche Anstrengung das braucht, das ist schwer zu verstehen, wenn man es noch nie durchgemacht hat. Zwei Jahre hintereinander bis ins Finale zu kommen, dann auch noch Spiel 7 zu spielen, das kostet unglaublich viel Kraft, und von daher wird sich zeigen, wie die Florida Panthers damit umgehen können. Die Qualität der Mannschaft auf dem Papier ist eindeutig gut genug für mich, um wieder ganz oben mitzuspielen. Können sie es körperlich verkraften? Das wird sich zeigen.
Das ist sicherlich die spannendste Frage. In Sunrise, Florida, ich bin mir da auch nicht ganz so sicher. Also ich gebe dir recht, so von Playoff-Erfahrung auch und jetzt zu wissen, um was das es geht, könnte man ihnen schon zutrauen, beizukommen. Ich glaube trotzdem, genau aus den Gründen, die du angesprochen hast, und ich habe wirklich lange überlegt, wie ich diese Frage beantworten könnte, glaube ich persönlich, dass sie es nicht schaffen werden, den Titel zu verteidigen. Du hast es gesagt, sehr viel Eishockey gespielt. Das kann wieder zu Verletzungen führen. Die können wieder dazu führen, dass du in den Playoffs eben doch etwas früher rausgehst. Und du darfst auch eines nicht vergessen, es spielen ja andere Mannschaften auch noch mit. Und da sehe ich eben andere Teams noch ein bisschen jetzt frischer, hungriger, und vielleicht auch noch mit mehr Talent, also ob das Können schon da ist, ist die nächste Frage, aber zumindest mit ein bisschen mehr Talent noch ausgestattet, wie zum Beispiel die New Jersey Devils oder die New York Rangers. Also es wird auf jeden Fall hochspannend im Osten. Die reguläre Spielzeit, Stefan, ist eigentlich schon vorbei. Ich würde sagen, wir hüpfen trotzdem noch mal kurz rein in die Overtime, ja. Denn Moritz Seider hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Wir hatten in der letzten Episode noch drüber spekuliert, wie viel könnte es denn werden. Wird es ein langfristiger, ein kurzfristiger Vertrag? Steve Eiserman hat ihn unterschrieben bekommen. So viel steht fest. Und das gleich über 7 Jahre. Also es ist der langfristige Vertrag geworden. 59,85 Millionen US-Dollar. Sprich, der Vertrag kratzt an der 60 Millionen Euro-Marke. Und umgerechnet im Schnitt pro Jahr 8,55 Millionen US-Dollar. Ein Schnäppchen?
Ich glaube, in 2 bis 3 Jahren ein Schnäppchen. Wenn sich die finanzielle Situation der NHL so weiterentwickelt, dass das Salary Cap weiter nach oben geht, dann wird Moritz Seider zum, sage ich jetzt mal, wenn er auch statistisch jetzt vom Alter her den Höhepunkt seiner Karriere erreicht, mit 8 Millionen Dollar relativ, hört sich jetzt böse an, blöd an, aber mit 8 Millionen Dollar ein Schnäppchen werden, was die NHL angeht. Ich glaube, er hat diesen Vertrag unterschrieben. Es gab, so wie ich jetzt herausgehört habe, gab es klare Vorgehensweise von Steve Eiserman. Dylan Larkin ist die Nummer 1 in Detroit. Keiner verdient mehr als der Kapitän. Ich glaube, deshalb hat Moritz Seider sich dazu entschieden, einen 7-Jahres-Vertrag statt einen 8-Jahres-Vertrag zu unterschreiben, den er hätte unterschreiben können, aufgrund seiner Situation und hat auf ein Jahr verzichtet, hat dadurch das Durchschnittsgehalt über die 7 Jahre nach unten gehalten und hat ein extra Jahr dazu bekommen, im Endeffekt, um nochmal einen großen Vertrag, einen zweiten großen Vertrag unterschreiben zu können. Ich war noch nie in dieser Situation, werde nie in diese Situation kommen. Deshalb ist es schwer für mich jetzt wirklich, das so zu sagen. Aber ich glaube, ob ich jetzt im Endeffekt 8 Millionen verdiene oder 8,3 Millionen verdiene, ist jetzt gar nicht so wichtig, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube, Moritz Seider hat eine Entscheidung für sich getroffen, die natürlich für ihn finanziell hervorragend ist, die aber auch den Detroit Red Wings von daher hilft, dass das Gehaltsgefüge weiterhin gut ist, dass Larkin die Nummer 1 bleibt, dass Geld übrig bleibt für andere Spieler. Moritz Seider, obwohl ich ihn persönlich kaum kenne, ist ein Spieler, von dem ich immer, oder ein Typ, von dem ich das Gefühl habe, dass ihm nichts wichtiger ist, als zu gewinnen. Und von daher hat er mit sich ja auch sich Gedanken darüber gemacht, wie er natürlich A, finanziell für sich fast bis das Maximum rausholen kann, aber trotzdem genügend Platz lässt, um in einer guten Mannschaft zu spielen. Und das, glaube, das war hier der Hauptgedanke von Moritz Seider.
Wir gratulieren unserem Mo natürlich zu seinem Mega-Vertrag in Detroit und sind uns sicher, dass er, ja, wenn wir uns dann in 7, 8 Jahren widersprechen, Stefan, auch zweistellig verdienen wird. Da bin ich mir zumindest sehr, sehr sicher. Wen die Vorschau auf die Detroit Red Wings noch interessiert, auch darüber haben wir gesprochen in der letzten Ausgabe. Also einfach ein bisschen zurückblättern. Das war Episode Nummer 7 und wir sind am Ende von Episode Nummer 8 damit schon angekommen. Für euch gibt's noch den Hinweis, die Saison, die NHL-Saison 2024-25 startet in der tschechischen Hauptstadt Prag am 4. und 5. Oktober. Stichwort Global Series. Die Buffalo Sabres spielen 2-mal gegen die New Jersey Devils. Das Ganze mit reichlicher Beteiligung der Schweizer und natürlich unserem deutschen JJ Peterka. Die Berichterstattung dazu und natürlich alle Vorschauen auf die 32 Teams, die gibt's auf nhl.com.de. Und last but not least, Schlagschuss, ihr habt's mitbekommen, We Do Like Mondays. Jetzt immer montags im zweiwöchigen Turnus. Stefan, dir wie immer, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen. Da haben wir heute einige Schlagschüsse abgebrettert, muss man sagen. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Danke dir.
Ich danke dir auch. Hat wieder riesig Spaß gemacht.
So ist es. Ich sag bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut.